Herzlich willkommen im Gottesdienst auf Radio Live Channel. Mein Name ist Markus Brunner. Ich bin Helsemee-Offizier und leite zusammen mit meiner Frau die Helsemee Luzern. Kennen Sie den Satz? Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Der Satz wird so oder ähnlich bei jeder Medikamentenwerbung im Fernsehen vorgelesen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Konsument soll wissen, dass es sich bei dem betreffenden Produkt um ein Medikament handelt. Und mit Medikament muss man vorsichtig umgehen. Man muss nämlich darauf achten, dass man das Medikament so anwendet, wie es vorgesehen ist. Und man muss sich bewusst sein, dass viele Medikamente auch Nebenwirkungen haben. Ich erlaube mir für einmal, den Glauben an Jesus als göttliches Medikament anzuschauen. Wie die meisten Medikamente, so hat auch das Medikament Glauben gewisse Nebenwirkungen. Jesus traut uns etwas zu. So sagt er im Matthäus-Evangelium Kapitel 11, Vers 6: Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Hören wir die Worte von Jesus doch in ihren Zusammenhang. Aus der Hörbibel von ERF Medien liest der Yves Robert Bürgi.
Nachdem Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisung gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes die Heilsbotschaft zu verkündigen. Johannes der Täufer war zu der Zeit im Gefängnis und hörte dort von den Taten Jesu Christi. Er schickte seine Jünger mit der Frage zu Jesus: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete: Geh zu Johannes zurück und erzähle ihm, was ihr miterlebt habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet.
Sogar der Johannes der Täufer hat Jesus zuerst nicht ganz verstanden. Ja, manchmal würden wir Jesus so gern in eine Box stecken, um ihn dann ganz praktisch mit auf unseren Lebensweg zu nehmen. Doch Jesus entzieht sich unseren Erwartungen. Er tanzt nicht nach unserer Pfeife. Jesus bleibt Gott und wir bleiben Menschen, die der ewige Gott nicht immer verstehen können. Das fordert uns heraus. Ja, manchmal fühlen wir uns überfordert. Willkommen im Club. Das Gefühl, in der Beziehung mit Gott nicht alles im Griff zu haben, ist zum Beispiel so eine Nebenwirkung vom Glauben, wo wir akzeptieren müssen. Wenn man Menschen die gute Nachricht von Jesus verkündet, müsste man fairerweise auch auf mögliche Nebenwirkungen aufmerksam machen. Genau das will ich in diesem Gottesdienst tun. Ich lade Sie ein, mit mir zusammen ungewöhnliche Perspektiven vom Leben und Wirken von Jesus zu entdecken. Sie merken dann schnell, dass Jesus aus diesen Nebenwirkungen nie ein Geheimnis gemacht hat. Im Gegenteil, er ist offen dazu gestanden. I will kneel in the dust at the foot of the cross where mercy paid for me. Where the wrath I deserve, it is gone, it is past. Your blood has hidden me. We will lift up the cup and Manchmal verstehen wir Menschen Gott nicht wirklich. Das ist nichts Neues. Gott weiss das. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen und das trotz unseren Fragen und unserem beschränkten Wissen. Wir hören dazu einen Ausschnitt aus dem Psalm 73.
Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir, und doch, Gott, ich komme von dir nicht los. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer.
Ich möchte beten. Herr Jesus, du kennst uns. Du kennst unsere Fragen und unsere Zweifel. Du weißt, dass wir dich manchmal nicht verstehen. Trotzdem streckst du uns deine Hand entgegen. Du erklärst uns nicht immer alles. Gewisse Fragen lässt du unbeantwortet, aber du lässt uns nie allein. Du bleibst an unserer Seite, weil du uns ganz nahe willst sein. So willst du uns sicher in die Zukunft führen. Wir laden dich jetzt ein, Herr Jesus. Gerade durch diesen Gottesdienst zu uns zu reden. Du bist der gute Hirte. Wir wollen deine Stimme hören. Darum machen wir unsere Herzenstür weit auf. Bitte komm und rede zu uns. Amen.
Unravel before I believed in a hope for worlds. into new life again. And how many half-truths did I bear witness to till the proof was disproved in the end? And how long, how far, what was I meant to illuminate shadowed me still. And all you ever wanted, only me, on my knees, singing holy, holy. And somehow all that matters now is you are holy, holy. And all I have is gratitude to offer you.
Ein Leben an der Seite von Jesus war auch zur Zeit des Neuen Testaments manchmal eine Herausforderung. Das fällt uns beim Lesen der Evangelien, der Biografien von Jesus, manchmal gar nicht auf. Wenn wir uns aber vorstellen, wir wären zu dieser Zeit selber dabei gewesen, wird uns schnell klar. Ein Leben an der Seite des irdischen Jesus war eine Herausforderung. Sein Wirken und seine Wunder haben oft Nebenwirkungen gehabt, wo seine Zeitgenossen und Nachfolger immer wieder mal gestresst haben. Ich lade Sie heute ein, mit mir zusammen einmal die Perspektive von einem Nachfolger und Zeitgenossen vom irdischen Jesus einzunehmen. Ich lade Sie ein, mit mir zusammen ins Kapitel 8 vom Matthäus-Evangelium einzutauchen. Keine Angst, ich lese Ihnen nicht das ganze Kapitel vor. Ich habe das Kapitel zu einer Geschichte zusammengefasst. Die Geschichte erzähle ich Ihnen aus der Sicht von einem fiktiven Nachfolger und Zeitgenossen von Jesus. So einen Mensch hat es nie wirklich gegeben. Aber seine Beobachtungen und Fragen könnten auch unsere Eindrücke sein. Ich habe den Zeitgenossen erfunden, weil uns seine Beobachtungen neue und ungewohnte Perspektiven auf Jesus geben. Sie können sich jetzt also zurücklehnen und die Geschichte auf sich wirken lassen. Unser Zeitgenosse von Jesus ist ganz begeistert. Lass mir ihm doch einfach zu. Seit wir uns mit Jesus von Kapernaum aufgemacht haben, geht die Post ab. Zuerst hält Jesus auf dem Weg schnelle Aussetzungen. Dann macht er kurz eine Fernheilung. Der römische Hauptmann ist ganz aus dem Häuschen. Das ist gut so. Es kann nie schaden, wenn man mit einem römischen Soldaten auf gutem Fuß steht. Dann gehen wir ins Haus von Petrus. Auch da gibt Jesus ein kleines Müsterli von seinen Fähigkeiten. Er heilt die kranke Schwiegermutter von Petrus, indem er einfach ihre Hand berührt. Das gefällt mir. Nicht zuletzt darum, weil sie uns jetzt bedienen kann. Jetzt ist Feierabend. Alle haben sich vor dem Haus versammelt. Und Jesus, der ist voll im Element. Unglaublich! Er heilt Besessene und Kranke. Ein Jünger zeigt mir gerade einen Vers aus der jüdischen Bibel. Eine Prophetie vom kommenden Messias. Ich zitiere: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Stimmt's echt, dass Jesus nur darum heilen kann, weil er alle Krankheiten auf sich selber lässt? Wohin geht er denn damit? Das ist mir ein bisschen unheimlich. Doch lassen wir das. Jesus geht jetzt sowieso gerade aufs Schiff. Er flüchtet vor den Leuten, die ihn fast verdrücken. Ich habe es auch aufs Schiff geschafft. Cool, ich segle mit Jesus. Wir kommen das Ufer. Da stehen die Leute, die sich uns anschliessen wollen. Ich meine natürlich, die sich Jesus anschliessen wollen. Aber was sagt Jesus da? Wer sich ihm anschliessen will, muss am ruhigen und bequemen Leben Adieu sagen. Ein anderer fordert er doch tatsächlich auf, sich ihm sofort anzuschliessen und nicht die Beerdigung von seinem Vater abzuwarten. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Wie steht es denn mit dem Erbe? Da müssen wir jetzt doch dringend anwesend sein, um sich dieser Sache gebührend anzunehmen. Wieder geht's ins Boot. Ich habe mich schlau angestellt und bin wieder voll dabei. Jesus ist ziemlich erschöpft und schlaft hinten im Boot auf einem Küssi. Ein bisschen bequem darf das Leben scheinbar doch sein. Ich werde auch schläfrig, wenn nur der Wind nicht wäre. Puh, was geht jetzt ab? Da kommt ein Sturm auf, wie ich das noch nie erlebt habe. Man hat das Gefühl, dass die Erde sich im Untergrund bewegt. Die Wellen werden immer höher. Das Wasser kommt schon ins Boot. Und das fängt sich an zu füllen. Das ist tatsächlich kein ruhiges Leben. Da muss ich Jesus schon recht geben. Hilfe! Wir werden vom Sturm begraben. Wir gehen unter. Schluss. Fertig. Vorbei. Ich schaue mich um. Was macht denn eigentlich Jesus? Nein, das glauben Sie nicht. Der schläft immer noch. Wie ist denn das möglich? Ah, endlich die Jünger wecken ihn. Ist aber auch höchste Zeit. Doch halt, das kapiere ich nicht. Jesus sagt doch tatsächlich, und hey, wir sind am Untergang. Also er sagt, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Ja, aber hallo? Endlich schreitet Jesus zur Tat. Bin gespannt, wie er das Boot dreht. Aha, er kommt ins Element. Er fängt an, laut zu reden und zu gebieten. Aber nicht am Boot. Nein, am Wind und der Welle. Wow. Macht das Sinn? Hoppla, jetzt wird's ruhig. Ich meine, urplötzlich und total ruhig. Der Sturmwind leitet sich. Und die Wellen auch. Sofort. Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Endlich wieder Land. Aber was für ein Land. Wir befinden uns am schlimmsten Ort, wo man sich überhaupt vorstellen kann. Ist das die Hölle? Es hat da Höhlen, die als Gräber gebraucht werden. Der Ort ist verflucht. Ehrlich? Da leben zwei ganz brutale Menschen. Vor allem der eine ist extrem schlimm. Der ist immer splitternackt. Schlägt sich selber die ganze Zeit. Und auch andere. Niemand kann ihn fesseln. Weder Seil noch Ketten können ihn aufhalten. Er lebt in elenden Löchern. Eine wüste Gegend. Ui, genau der kommt mit jemand anderem auf uns zugerannt. Hilfe! Da wäre mir der Sturm dann noch fast lieber gewesen. Ist die höllische Gegend da vielleicht sogar das Epizentrum von dem Erdbeben auf dem Wasser gewesen?
that are shaken and stirred can be calmed and broken from my regard.
Channel, der Gottesdienst.
Wir sind mitten in einer Geschichte von Jesus, wo wir im Kapitel 8 vom Matthäus-Evangelium nachlesen können. Ein fiktiver Zeitgenosse von Jesus erzählt seine Erlebnisse. Er ist mit Jesus und den Jüngern gerade am Ufer vom See Genezareth angekommen und in einem Gebiet gelandet, wo es vor allem Gräber und gefährliche Leute gibt. Wir haben gehört, wie zwei unheimliche Gestalten auf Jesus zugerannt sind. Hören wir doch weiter, was uns der Zeitgenoss von Jesus erzählt. Uff, Glück gehabt. Auch der Schlimmere von diesen zwei Männern greift Jesus nicht an. Im Gegenteil, er wirft sich vor Jesus auf den Boden. Aha. Das muss jetzt also einer von diesen Leuten sein, der von einem bösen Geist besessen ist. Jesus redet ganz entschlossen. Er gebietet diesen Geistern auszufahren. Jetzt geht dann gerade die Post ab. Aber nein. Eine hässliche, furchtbare, unmenschliche Stimme antwortet Jesus. «Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes?» «Hä? Sohn von Gott?» Das hat bis jetzt noch kein Mensch zu Jesus gesagt. Das Böse scheint seinen Feind zu kennen. Die Stimme schreit weiter. Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Jetzt redet Jesus doch tatsächlich ganz direkt mit dem Dämon. Der stellt sich selber mit dem Namen Legion vor. Legion? Bei der römischen Armee hat eine Legion etwa 3'000 bis 6'000 Soldaten. Igitt. Das müssen aber viele Dämonen sein. Mir wird schwindlig. Wird Jesus mit dieser Armee von Dämonen fertig? Es sieht ganz so aus. Man hört, wie die Dämonen mit Jesus bereits über die Kapitulationsbedingungen verhandeln. Jesus erlaubt ihnen, sich auf eine Herde von Säuen zu stürzen. Naja, für uns Juden passt das. Das sind für uns sowieso unreine Tiere. Wow, was geht denn jetzt da? Dämonen scheinen den Menschen zu verlassen. Jetzt sind die armen Säue dran. Unter dem Einfluss von diesen Dämonen stürzen sich die Säue schnurstracks steile Seeufer dran. Ungefähr 2'000 Säue vertrinken. Was für ein Getrampel. Was für ein Geschrei. Grässlich. Ein Vermögen geht unter. Der grössere Schuft von diesen zwei Besessenen, ich meine ehemalige Besessene, sitzt jetzt ganz ruhig und vernünftig da. Vorher war er wie ein Tier. Jetzt ist er ein verständiger Mensch. Er will Jesus etwas fragen, aber da kommt schon ein anderes Getrampel. Damals sind es keine Säue. Es sind Menschen. Wahrscheinlich die Besitzer von der Säue. Die haben an einem einzigen Tag ein Vermögen verloren. Logisch sind die total unzufrieden. Jesus scheint sich nicht gross darum zu kümmern. Für ihn ist der Verlust von 2'000 Säuen wahrscheinlich eine Nebenwirkung von dieser spektakulären Heilung. Die Besitzer von der Säuen sehen das anders. Obwohl, eigentlich könnten sie auch ein bisschen dankbar sein, dass die Gegend jetzt wieder sicher ist. Vorher konnte ja niemand mehr durch die Region reisen. Alle hatten Angst vor den besessenen Leuten. Jetzt haben sie Angst vor Jesus. Genauer, vor den Nebenwirkungen dieser Heilung. Darum bittet sie ihn jetzt, doch wieder ins Boot zu steigen und abzufahren. Jesus ist für sie eine Ruhestörung. Vielleicht könnte man auch sagen, eine Störung von ihrem Wohlstand. Wir gehen also wieder ins Boot. Da kommt der ehemals bösartige Mensch zu Jesus. Er will uns nachfolgen. Ich meine natürlich Jesus nachfolgen. Ja klar, soll nur kommen. Wir sind all der begehrte Gruppe. Irgendwie trendy. Aber was macht Jesus? Er schickt den Mann weg. Genauer gesagt, er sendet ihn aus als Ein-Mann-Missionsbewegung. Er soll in seine Heimat gehen, zurückgehen und allen erzählen, was Gott an ihm da hat. Speziell. Sonst will Jesus eher nicht, dass man von seinen Wundern erzählt. Ja, manchmal hat er das sogar ausdrücklich verboten. Naja, die Leute auf dieser Seite vom See sind ja mehrheitlich Heiden und nicht Juden. Darum nimmt Jesus offensichtlich nicht so genau. Oder kümmert er sich am Ende etwa auch um die Heiden, dass er ihnen einen Missionar schickt? Wie auch immer. Im Boot habe ich Zeit zum Nachdenken. Es kostet manchmal schon etwas, Jesus nachzufolgen. Verzicht auf ein ruhiges Leben. Verzicht, sich in Ruhe und mit Hingabe um die Aufteilung vom Erbe zu kümmern. Verzicht auf ein gesichertes Leben in der Sippe. Dann war da der schreckliche Sturm, ja Erdbeben, zmitzt auf dem See. Lebensbedrohlich, Todesangst. Und dann das noch schlimmere Beben im unsichtbaren Bereich. Unheimlich, unfassbar, schrecklich. Wer sich unserer Gruppe möchte anschliessen, ich meine natürlich, wer Jesus nachfolgen will, der sollte sich das gut überlegen. Ich sage nur eins, auf den oder die wartet kein bequemes Leben. Wer Jesus nachfolgt, muss sich auf Widerstand gefasst machen, ja sogar auf unheimliche geistliche Angriffe, die man nicht wirklich verstehen kann. Gut, Jesus geht voran. Mit ihm sind wir auch in der Unsicherheit sicher. Trotzdem, das Leben als Jesus-Jünger ist kein Spaziergang. Naja, für Jesus ist es eigentlich auch kein Spaziergang. Auch er trägt viel. Sogar sehr viel. Er erträgt Todesangst und unheimliche Angriffe. Er trägt unsere Krankheiten und Nöte. Das alles trägt er, ja, wohin trägt er das alles? Wissen Sie das?
Yeah.
sie und ich wissen nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus mehr als viele Zeitgenossen von Jesus. Wir sehen heute mit der Hilfe der Bibel die grossen Zusammenhänge. Wir wissen, dass Jesus, der Sohn von Gott, Mensch geworden ist. Schon der Prophet Jesaja hat im Alten Testament Jahrhunderte vor Christus prophezeit, dass Gott einen Retter schicken will, einen, der für die Sünde und die Krankheiten der Menschen stirbt und dann vom Tod aufersteht. Der Jesaja sagt über Jesus:
Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen.
Jesus ist der gute Hirte, wo sein Leben für seine Schafe hingibt.
Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein.
Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er hat die Sünden von allen Menschen ans Kreuz getragen. Auch ihre und meine. Darum kann ich Ihnen das Folgende versprechen. Wenn Sie auf den Jesus vertrauen, wird er Ihnen alle Sünden vergeben. Er schenkt auch Ihnen einen neuen Anfang. Sie dürfen von jetzt an dem guten Hirt nachfolgen. Jesus will für Sie zu einem göttlichen Coach werden, wo Sie sicher durchs Leben führt. Aber denken Sie daran, die Nachfolge hat Nebenwirkungen. Sie kostet etwas. Sie werden da und dort auf Widerstand und Unverständnis stoßen. Manchmal werden Sie selber Gott nicht wirklich verstehen. Doch aus eigener jahrzehntelanger Erfahrung kann ich Ihnen versichern, es lohnt sich. Jesus schenkt uns ewiges Leben. Und das fängt schon jetzt an. Er segnet uns auf dieser Welt und führt uns in die ewige Herrlichkeit. Wenn Sie sich gerade jetzt dem guten Hirte anvertrauen wollen, lade ich Sie ein, das Gebet mitzubeten. Herr Jesus, ich glaube, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben für seine Schafe hingegeben hat. Ich vertraue mich jetzt dir an. Bitte vergib mir alle meine Fehler und Sünden. Auch meine Krankheiten vertraue ich dir an. Du hast auch sie ans Kreuz gedreht. Herr, da bin ich. Ich strecke dir meine Hand entgegen. Bitte nimm mich an der Hand. Führ du mich. Jetzt und bis in die Ewigkeit. Amen.
Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott.
Must live a lifetime and never see the soul of tomorrow when someone dies. Some give up on all of their dreams. One second before they might realize. But love broke through walls of stone. It was you, it was you alone. You cracked the sky like broken glass. You rescued me when my chance had passed. Sometimes things aren't as hard as you may be. Because all you need is just a touch of faith.
Wir sind am Schluss von dem Gottesdienst auf Live Channel. Der Gottesdienst kann man auch im Internet jederzeit nochmal hören, downloaden oder auch weiterempfehlen. Und zwar auf unserem Medienportal livechannel.ch/Gottesdienst. Übrigens kommt der Gottesdienst auf Live Channel jeden Sonntagmorgen am 10 Uhr und als Wiederholung am Abend am 7. Mein Name ist Markus Brunner.